Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann Sie unsere Sendung eingeschaltet haben. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit und viel Hörfreude mit unserer Produktion.
Zeitgeschichte.
In Karl Schnooks Lyrikband »Jedem das Seine« von 1947 findet sich ein bereits 1943 im KZ Buchenwald verfasstes Gedicht, worin einerseits das mit der Torinschrift assoziierte Quälen und Morden beschrieben, in der Schlussstrophe aber auch eine Zukunft antizipiert wird, in der sich die Wendung gegen die Urheber ihrer Pervertierung richtet. »Jedem das Seine« – ein satirisches Gedicht von Karl Schnook. 1947.
Die Herren haben wirklich Humor in diesen bitteren Zeiten. Jedem das Seine steht höhnisch am Tor, durch das die Häftlinge schreiten. So leuchtet erhaben und arrogant, was sie an das Höllentor schmieden, und ist auch ohne das Sprüchlein bekannt, was jedem im Lager beschieden. Dem Häftling das Stehen in Sonne und Sturm, erfrieren und klatschende Güsse, dazu vom todesdrohenden Turm das ernste Versprechen der Schüsse, den Henkern die Ehre, der schmackhafte Schmaus, das Gleiten auf federnden Felgen, die Ruhe und das behagliche Haus, die Wollust, die Macht und das Schwelgen, dem Häftling der Hunger, die Angst und die Last, die Marter, die viehischen Witze, das Essen, das Baden, das Schlafen in Hast und schließlich die mordende Spritze. Ihr Herren, die ihr heute noch grient, glaubt mir, was ich schwörend beteure. Einst holt sich der Häftling, was er verdient, und ihr bekommt dann das Eure.
Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz. Das ist auch heute wieder unser Thema. In der letzten Ausgabe von Mikros Dynamis haben Sie einiges über die Erfurter Ofenbauer gehört. Anlass für diesen Beitrag ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Dieser Gedenktag findet jährlich am 27. Januar in ganz Deutschland statt. Zu den Opfern der Nationalsozialisten oder kurz Nazis zählen politische Gegner, Sinti und Roma, Kriegsgefangene, Juden und weitere Gruppen. Die Nazis regierten 12 Jahre lang in Deutschland, von 1933 bis 1945. In dieser dunklen Stunde deutscher Geschichte sind viele furchtbare Dinge geschehen.
In unmittelbarer Nähe zum der Firma Topf und Söhne, der ist eben das Konzentrationslager Buchenwald. Im Konzentrationslager Buchenwald standen auch Öfen von der Firma Topf und Söhne, genauso wie eben im Vernichtungslager Auschwitz und im Konzentrationslager Auschwitz. Inwiefern Angehörige getäuscht wurden, indem Aschekapseln ihnen zugeschickt wurden von vermeintlich ihrem Angehörigen, der in einem Konzentrationslager umgekommen ist. Diese Asche, die in diesen Urnenkapseln verschickt wurde, konnte nicht mehr ausschließlich von diesem Angehörigen sein, denn bereits im Verbrennungsofen hat sich die Asche mit anderen Leichen vermischt. Später wurde einfach nur noch Dreck in die Aschekapseln gefüllt.
In den Krematorien für den Völkermord an den europäischen Juden und Sinti und Roma errichteten Ingenieure von Topf und Söhne die Verbrennungsöfen und die Lüftungstechnik für die Gaskammern. An keinem anderen zivilen Ort waren die mit der Praxis der industriellen Vernichtung von Menschenleben verbundenen Fragen mehr präsent als in diesem Erfurter Unternehmen. Als Auftrag, als Arbeit, als technologische Herausforderung.
Quasi die Folge dieser Geschäftsbeziehung unter anderem, die Folge dessen, dass dieses Verbrechen auch von privaten Unternehmen wie Topf und Söhne gefördert wurde. Die Folge dessen war, dass ein solch unmenschlicher Umgang mit Häftlingen ermöglicht wurde, dass dieses ganze System überhaupt getragen werden konnte und dass eben Menschen ein solches Leid ertragen mussten, wie es eben Salmen Gradowski beschrieben hat. Dann wird nochmal Bezug darauf genommen, wie die Arbeit mit dem Thema Menschenverbrennung als Bestattungspraxis umgegangen wurde, bevor es Konzentrationslager gab. Und anschließend wird untersucht, wie diese eigenen Ansprüche, aber auch die gesetzlichen Bestimmungen über Bord geworfen wurden. Es wird gezeigt, wie abstrakt dieses Thema Menschenverbrennung wurde, wenn eben nicht mehr von Menschen gesprochen wird, die verbrannt werden, sondern täglich werden 800 Stück Leichen verbrannt. Die eigene Distanz zu dem Thema, die dadurch aufgebaut wird. Der Ingenieursgeist, der dadurch zur Sprache kommt, dass beispielsweise gesagt wird, wir wollen eine größere Leistung erzielen mit diesem neuen Produkt, mit diesem neuen Ofen. Ja, und eben der Konkurrenzkampf innerhalb der Firma zwischen Prokurist, zwischen Konstrukteur, wer baut den besseren Ofen, wer baut den effizienteren Ofen, wo können mehr Leichen verbrannt werden, wo braucht man weniger Brennstoff. All das sind Bestandteile dieser Geschäftsbeziehung, dieser Firma. Und das ist eben ein Bestandteil, der hier am Erinnerungsort deutlich wird, der, glaube ich, sonst in der Erinnerungskultur nicht so vorhanden ist, weil man sich eben zu Recht auch mit den Opfern beschäftigt, aber die Motive der Täter nicht hinreichend behandeln kann. Und genau das ist eben hier der Fall, dass man versteht, oder einen ersten Eindruck davon bekommt, wie es überhaupt möglich war, dass so ein menschenverachtendes System getragen wurde, auch von normalen Bürgern.
Nationalsozialisten oder kurz Nazis gelten als ausgesprochene Judenhasser. Ihre antisemitische oder judenfeindliche Auffassung war in der nationalsozialistischen Propaganda schon lange vor 1933 immer wieder verkündigt worden. Dabei lief die Judenverfolgung in mehreren Phasen ab. Am 1. April 1933 wurde beispielsweise zu einem Boykott jüdischer Geschäfte aufgerufen. Kauft nichts bei Juden. Wenig später kam dann das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das bedeutete, dass alle Beamten, die nicht arischer Abstammung sind, in den Ruhestand versetzt werden mussten. Die Werke jüdischer Schriftsteller wurden öffentlich bei der Verbrennung undeutschen Schrifttums vernichtet, und zwar durch nationalsozialistische Studenten in Berlin und anderen Universitätsstädten. Die zweite Phase der Judenverfolgung in Deutschland und Europa läuteten die Nürnberger Gesetze ein. Diese wurden 1935 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg beschlossen. Als Juden galten jetzt alle, die mehr als zwei jüdische Großeltern hatten. Ihnen wurde das Reichsbürgerrecht entzogen, sie durften kein Amt bekleiden. Auch war ihnen die Ehe mit Nichtjuden verboten. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. So heißt es im Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935. Die Judenverfolgung traf eine seit Jahrhunderten in Deutschland ansässige und sich als Deutsche verstehende Volksgruppe, die kaum 1% der Bevölkerung, also ca. 560.000 Menschen, ausmachte und allein aufgrund ihrer Religion diskriminiert wurde. Bis 1941 wanderten beispielsweise ca. 300.000 jüdische Bürger aus, um ihr Leben zu retten. Doch jetzt kehren wir zurück zu Topf und Söhne, die Ofenbauer von Auschwitz, und wir schauen uns die Motive der Mitarbeiter dieser Firma an.
Ja, genau, wie gesagt, also das eine Motiv ist, dass es ein ganz normaler Auftrag war, also so wie heute auch Firmen Kundenaufträge bekommen. Dieser Auftrag wurde bearbeitet, dieser Auftrag wurde nicht näher hinterfragt, ob jetzt das überhaupt menschenwürdig ist, eben 800 Menschen am Tag zu verbrennen, ja, gleichzeitig in mehrere Leichen in einen Ofen zu stecken Es wurde einfach gemacht, weil der Kunde, die SS, das so wollte. Und die Mitarbeiter wollten möglichst gute Arbeit abliefern, wollten ihre eigene Arbeit optimieren. Alles Motive, die heute genauso vorhanden sind, die auch an sich erstmal nicht verwerflich sind, wenn man seine eigene Arbeit irgendwie verbessern will, wenn man an seiner Arbeit, an seinem Produkt etwas ändern will, sodass es den Kunden zufrieden stellt, das aber dann verwerflich wird, wenn es eben ein moralisch unzulässiges Produkt ist. Und dieser Grat wurde eben mit dem ersten Ofen, der an ein Konzentrationslager geliefert wurde, diese Grenze wurde überschritten, aber dieser Grenzüberschritt wurde nicht näher hinterfragt.
Wer betet, der redet mit Gott. Und Gott hört zu. Unsere Gebete sind ein Sehnen nach dem Allmächtigen. Dieser Gott ist manchmal die letzte Stütze, die einen Menschen hält. Ich persönlich empfinde Gebete, die kranke oder leidende Menschen sprechen, als besonders aufrichtig. Auch Angehörige oder Pfleger kommen zu Wort. In einer Kapelle im Klinikum fand ich folgende Gebete. Lieber Gott, ich werfe alle meine Sorgen auf dir. Lieber Gott, hilf uns allen, lass bei mir alles gut gehen, steh mir bei. Danke denen, die so wunderbar die Kirche schmücken. Und auch dieses Gebet lese ich in der Kapelle. Lieber Gott, danke, dass du zu uns stehst und helfst uns weiter in unserem Leben. Und danke, dass du uns schon sehr geholfen hast. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich so viel Kraft habe, dass meine Familie gesund ist und wir viel überwältigen können. Mehr brauche ich nicht und der Glaube macht mich stark. Danke. Lieber Gott, lass unsere Ehe gelingen und uns wieder vertrauen. Herr mein Gott, schenke meinem Sohn Kraft und Freude in seinem Beruf. Deo gratias. Lieber Gott, auch ich wünsche mir wieder eine intakte Ehe. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Lieber Gott, danke für die Menschen, die mich während meiner schweren Krankheit hier im Haus unterstützt haben. Lieber Gott, ich bin glücklich über ein gutes Untersuchungsergebnis, aber auch sehr traurig über den Verlust meines Mannes. Ich vertraue aber weiterhin auf deine Hilfe. Danke für meinen Glauben, danke, dass es dich gibt. Und auch dieses Gebet lese ich im Klinikum in der Kapelle. Lieber Gott, schenke uns allen Kraft. Ich danke dir für das gute Ergebnis nach der Untersuchung. Ich bitte dich, schenke Luise ein gesundes Kind und lass sie nach der Geburt auch mit ihrer Krankheit keine Schwierigkeiten bekommen. Lass Miri ihren Weg finden, dass sie glücklich wird, auch wenn ich noch nicht weiß, was du mit mir vorhast. Ich vertraue dir. Gib unserer Ehe eine Chance, damit ich wieder vertrauen kann und schütze unsere Kinder. Heute ist unser Hochzeitstag. Lieber Gott, bitte lass meinen Mann bald wieder gesund werden. Danke für die Menschen, die hier im Krankenhaus und im Bistro für Patienten und Schwestern da sind. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich so gut behandelt wurde und auch richtig. Hilf meiner ganzen Familie, dass wir zueinander finden. Danke. Lieber Jesus, danke, dass du mir immer wieder Hilfe zuteilwerden lässt. Bitte hilf mir, dass ich diese Hilfe auch annehme und dafür danken kann. Lieber Gott, lass meinen Papa in Frieden ruhen und gib mir und uns die Kraft, die wir jetzt brauchen. Ich vermisse dich so sehr, du wirst immer in unseren Herzen sein. Danke, lieber Gott, für deine Hilfe. Zeig uns immer den richtigen Weg zu dir und mit dir. Du bist der wahre Herr unserer Herzen. Begleitest uns ins Leben, zum Leben hin. Danke auf ewig. Amen. Das waren jetzt Gebete, die ich in einer Kapelle in einem Klinikum fand. Und Mikros Dynamis präsentiert Ihnen einen weiteren Teil von Winfrieds Geschichte. Es ist eine Geschichte über Zweifel und Glauben, über Angst und Vertrauen. Winfried verlässt eine fernöstliche Religionsgemeinschaft und wagt den Schritt zu Jesus. Er bekommt inneren Frieden und die Liebe Gottes in sein Herz. Hören Sie jetzt den 7. Teil.
Nein. Nein, das alles, was ich jetzt beschrieben habe, mit dieser Religion, das kann ich jetzt vergessen. Denn es geht ja so einfach, zu Jesus zu kommen. Und er, Jesus, hilft uns ja, wie es in der Bibel steht. Er sagt, wenn du einen Schritt auf Jesus zugehst, so wird er dir 99 Schritte entgegenkommen. Das ist doch wunderbar, habe ich mir gedacht. Unser Glaubensbekenntnis beinhaltet ja eigentlich auch schon die Heilsgeschichte. Aber ich habe das immer heruntergeplappert, ohne viel über den tieferen Sinn nachzudenken. Heute mache ich es anders. Ich möchte es mal biblisch ausdrücken. Das Samenkorn, was in jedem Menschen von Gott angelegt wurde, es hat bei mir bereits zu keimen angefangen. Wie ich das merke? Durch meinen inneren Frieden und die Liebe Gottes, die plötzlich in mir war und die noch immer in mir wirkt. Natürlich weiß ich, dass das alles nur möglich ist durch die grenzenlose Liebe und Gnade Gottes. Und um die bitte ich täglich aufs Neue im Gebet. Also nochmal, eigentlich ist es ganz leicht, ein Kind Gottes zu werden. Es ist für mich das echte Bedürfnis, besser noch die Sehnsucht nach Gottes ewiger Gemeinschaft. Das ist der Antrieb. Es ist auch mein Glaube an die Vergebung meiner Schuld und Gnade durch den Herrn Jesus. Natürlich muss ich meine Sünden vor ihm bekennen und um Vergebung bitten. Und damit ich es nie vergesse, was Gott für uns alle und auch speziell für mich getan hat, läuft vor meinem geistigen Auge immer ein schöner Film ab, den ich mir so ausgedacht habe. Da ist ein reißender Fluss und ich stehe am Ufer dieses Flusses und ich schaue hinüber zum anderen Ufer und da drüben sehe ich so viel Schönheit, wie man es eigentlich nur im Urlaub sieht, wo man so manchmal sagt, ganz überwältigt, Mensch, hier ist ja paradiesisch schön. Genau so stelle ich mir das Paradies vor. Hier möchte ich für immer bleiben. Und ich stehe so am Ufer und mich packt eine Sehnsucht. Ich will unbedingt da hinüberschwimmen, ans andere Ufer. Und so oft ich es versuche, ich schaff's einfach nicht. Es ist die starke Strömung, die treibt mich immer weiter flussabwärts. Und dann gebe ich auf und ich schwimme wieder zurück ans Ufer. Und dann plötzlich höre ich eine Stimme. Und es ist mir, als ob jemand die ganze Zeit mich beobachtet hätte. Und die Stimme sagt, Winfried, warum strengst du dich so an? Das ist das Tun eigener Werke, ist damit gemeint. Lauf doch ein Stück den Fluss nach oben, da findest du eine Brücke. Die habe ich schon vor mehr als 2000 Jahren gebaut. Die steht auch heute noch. Geh doch einfach über diese Brücke. Sie ist der sicherste und einzige Weg, der zu mir führt. Und ich erkenne plötzlich, es war Gott, der zu mir persönlich gesprochen hat. Ich weiß jetzt, er wartet auf mich. Und diese Erkenntnis ist es, die ich heute habe. Die Brücke heißt Jesus und sie trägt nicht den Namen irgendeines Heiligen. Es ist auch nicht der Papst oder irgendein Guru, der retten könnte. Und es gibt auch keine zweite Brücke mit einem anderen Namen. Nein, es gibt nur einen Weg zu Gott. Und das ist mir klar geworden. Und es sagt auch Jesus in seinem Wort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Für diese Erkenntnis der Wahrheit bin ich unserem Herrn sehr dankbar. Und ich fühle mich berufen dazu, meine Quelle, die ich gefunden habe, jetzt auch weiterzusagen. Ich habe Freude in mir. Jesus sagt, nein, er befiehlt es sogar in seinem Wort in der Bibel. Wir sollen das Wort Gottes weitergeben. Und dazu fällt mir auch ein passender Spruch von Manfred Sebald ein, der drückt diesen biblischen Befehl in einem Metapher aus. Das ist ein gedachtes Bild. Das heißt, wer die Quelle in der Wüste kennt und sie verschweigt, macht sich schuldig an denjenigen, die verdursten. Und ich sag's noch einmal, weil es ja so wichtig ist. Wer die Quelle in der Wüste kennt, sie aber verschweigt, macht sich schuldig an denjenigen, die verdursten.
Für
alle, die soeben eingeschaltet haben, Sie hören Mikros Dynamis. Winfried fand die Quelle in der Wüste. Er fand zum Glauben an den Herrn Jesus. Im Hinduismus konnte er keinen Frieden im Herzen und Gottes Vaterliebe finden. All das und noch mehr fand er im christlichen Glauben. Schalten Sie wieder ein. In der nächsten Sendung hören Sie mehr von Winfrieds Glaubensgeschichte. Sie werden den gleichen Lohn empfangen. Angenommen, ein Kind fällt in den Brunnen. Wer würde dann wohl die Belohnung für die Rettung des Kindes erhalten? Der eine, der das Seil hält und den anderen in den Brunnen hinunterlässt, oder der, der hinuntergeht? Oder beide? Gott sagt, dass sie den gleichen Lohn empfangen werden. Der eine, der dort oben am Brunnenrand steht und es dem anderen ermöglicht, dass er hinabsteigen kann, um das Kind zu retten, hat genau den gleichen Anspruch auf Belohnung wie der andere, der in den Brunnen gestiegen ist. Vielleicht kannst du nicht hinunterklettern. Mag sein, dass du nie Gelegenheit haben wirst, die Arbeitsfelder der äußeren Mission zu sehen, aber du kannst das Seil festhalten. Du kannst einem anderen die Möglichkeit schaffen, dass er hinausgehen kann. Du kannst einen anderen Menschen als Ersatz für dich hinaussenden. Und wenn du das tust, wenn du dein Geld dafür hergibst, dann wird deine Belohnung genauso groß sein wie der Lohn derer, die tatsächlich hinausgehen. Jeder einzelne von uns muss Glied der Eimerkette sein. Vielleicht bist du nicht gerade der eine, der am Ende der Eimerkette das Wasser ins Feuer gießt. Vielleicht stehst du gerade mittendrin und reichst die Eimer weiter. Oder du stehst am Ziehbrunnen und holst das Wasser herauf. Es geht nur um das eine, dass du mit zu der Eimerkette gehörst, ob du auch deinen Platz in der Rettungsmannschaft eingenommen hast. Tust auch du etwas? Oder bist du nur ein bloßer Zuschauer? Unser Wahlspruch muss lauten, jeder Christ ein Missionar. Was hast du für den Herrn getan? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Er gab seinen einzigen Sohn. Er gab das Beste, was der Himmel bieten konnte. Was hast du gegeben? Hast du dich selbst Gott völlig hingegeben? Hast du deine Kinder für ihn hergegeben? Hast du ihm deine Zeit gegeben, um ein Gebetsleben zu führen? Hast du ihm dein Geld gegeben? Hast du überhaupt schon etwas gegeben? Was hast du getan für die Menschen, die in der Finsternis und im Dunkel der Gottesferne leben? Die Märtyrer setzten alles ein, was sie hatten. Sie opferten ihr Leben. Ich habe einmal in einer der römischen Arenen gepredigt, in denen 50.000 Christen den wilden Tieren vorgeworfen oder gekreuzigt worden waren. Viele von ihnen hat man als lebendige menschliche Fackeln in Brand gesteckt, weil sie an Christus glaubten. Ich habe einmal auf dem Sande gestanden, der einst von ihrem Blut gerötet war. Mitten in den Flammen schrien sie noch: Christus ist Sieger. Sie gaben ihr alles. Was hast du gegeben? Verlangt Gott so viel von dir, wenn er dich um dein Geld bittet, wenn er fragt, ob du das mit ihm teilen willst, was er selbst dir gegeben hat, damit die Menschen in der Finsternis des Heidentums das Evangelium hören können? Kann eine Geldgabe verglichen werden mit der Hingabe des Lebens? Wenn die Märtyrer ihr alles dahingegeben haben, können wir dann nicht wenigstens etwas geben und dadurch an unserem Teil mit beitragen zu der Evangelisation der Welt? Wie viel Geld soll ich geben? Wenn ich mich weigere, in diesem Jahr etwas für die Mission zu geben, dann stimme ich praktisch dafür, dass alle Missionare abberufen werden. Zweitens, wenn ich weniger gebe als bisher, so zeige ich damit, dass mir eine Verringerung der Missionsarbeit lieb wäre, und zwar dem Verhältnis entsprechend, in dem ich meinen Missionsbeitrag verringert habe. Drittens, wenn ich die gleiche Summe gebe wie bisher, dann unterstütze ich es damit, dass der einmal gewonnene Grund gehalten werden kann. Aber jedem weiteren Vorgehen widersetze ich mich. Mein Schlachtruf lautet dann: Haltet die Festung. Und dabei vergesse ich ganz, dass der Herr niemals die Absicht hatte, dass sein Heer sich in einer Festung verschanzen sollte. Alle Soldaten Jesu haben nur den einen Befehl von ihm empfangen: Geht.
Viertens, wenn ich ein größeres Missionsopfer gebe als in den vorigen Jahren, so gebe ich dadurch meinem Wunsch Ausdruck, dass neue Gebiete für Christus gewonnen werden sollen. Ob ich mich nicht dieser Gruppe anschließen sollte? Ich bin der festen Überzeugung, dass die gegenwärtige Zahl der bibelgläubigen Missionare vergrößert werden sollte. Deshalb will ich meine bisherigen Beiträge für die Missionsarbeit erhöhen. Eines Tages wirst du zur Rechenschaft gezogen und vor dem Richterstuhl Christi wirst du entweder Lohn oder Tadel empfangen. Was ist dir lieber? Du kannst ein Missionar sein, ohne selbst hinauszugehen. Mit deinem Herzen kannst du auf dem Missionsfeld draußen sein und wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Buchzitat von Oswald Smith. Glühende Retterliebe.
Damit wären wir heute wieder am Ende unserer Sendung. Wir von Mikros Dynamis verabschieden uns und wünschen euch, unseren aufmerksamen Hörern und Hörerinnen, alles Gute.